Und damit auch von uns herzlich willkommen zu They Talk Tech, ein CT-Podcast. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin.
Und ich bin Eva Wolfangel, auch Tech-Journalistin. Und falls ihr uns nicht immer hört, das ist so ein bisschen unser Running Gag, dass wir immer das Gleiche sagen am Anfang und mir es komisch vorkommt und Svea sagt, das gehört so. Schön, dass ihr da seid. Voll cool. Ich spreche sehr gerne auch vor Live-Publikum und ich freue mich total, dass so viele gekommen sind.
Ja, wir sind nämlich live auf dem 39C3, also für alle, die das nachhören. Wir haben heute die Möglichkeit, unsere wunderbaren Hörerinnen und Hörer, zumindest einige von euch, live auch zu sehen, während wir podcasten, und das ist ein ganz wunderbares Gefühl.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Und noch wunderbarer ist nahezu, dass wir Anne Roth bei uns haben. Anne, wir kennen uns seit einer Ewigkeit, würde ich sagen. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren in einem Wohnprojekt in Berlin-Mitte kennengelernt und ich muss zugeben, damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von solchen Themen, Überwachung, Digitalisierung. Irgendwie habe ich mich da mit bodenständigeren Themen beschäftigt. Aber du hast dich schon immer, mein Gefühl ist, du beschäftigst schon immer mit Überwachung. Zum Beispiel warst du bei Tactical Tech, eine NGO, die sich eben mit Überwachung beschäftigt, digitaler Sicherheit. Du warst im NSA-Untersuchungsausschuss 2014. Du betreibst schon ganz lange einen Blog und den besprechen wir gleich nochmal extra. Und du bist Referentin für Netzpolitik bei der Linken gewesen und jetzt wieder, oder jetzt heißt es Digitalisierung?
Referentin für Digitalpolitik und zu meinem großen Leidwesen und Staatsmodernisierung.
Aha, du bist das.
Okay. Nee, das ist Philipp Amthor, dem ich da in einem Raum sitzen muss und alleine dafür müsste man eigentlich Schmerzensgeld bekommen.
Was Respekt. Du nicht bekommst, da, das tut mir leid. Okay, wir sprechen heute nicht über Staatsmodernisierung oder vielleicht nur am Rande, was dabei alles schief gehen kann.
Und Eva, du hast es schon angedeutet, Anne, ich kenne dich auch tatsächlich von deinem Blog und später dann auch von deiner Arbeit im NSA-Untersuchungsausschuss. Du hast damals, also schon ein paar Jahre her, gebloggt darüber, was ihr als Familie für eine krasse Überwachung erlebt habt. Magst du dazu noch mal zwei Sätze sagen, weil das ist auch, denke ich, wo viele dich möglicherweise auch kennengelernt haben, und vielleicht kommen wir da dann auch ganz gut rüber zu den Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir wollen nämlich tatsächlich genau auch darüber sprechen, wie sich dieser Überwachungsbegriff verändert hat, wie wir Überwachung heute erleben. Mit Big Tech ist ja auch ein großes Thema hier auf dem Kongress. Der digitale Unabhängigkeitstag ist ausgerufen worden am ersten Kongresstag, und das sind so die Themen, über die wir sprechen.
Und vor allem auch, was hilft, ne? Also
genau,
ich glaube, die Themen, die uns beschäftigen, sind so ein bisschen, klingt ja hier auch bei in jeder zweiten Session durch, ist, wie können wir wieder mehr Sichtbarkeit oder auch mehr Zustimmung bekommen für unsere Themen.
Ja, deswegen, aber
fangen wir von vorne an.
Fangen wir von vorne an, genau. Lass uns anfangen.
Wo ist vorne?
Damals, ja.
Damals, vor dem Krieg. Ja gut, also ich fange jetzt mal mit dem Blog an. wobei wir vorhin auch im Vorgespräch kurz die Volkszählung schon erwähnt haben. Die ist noch weit früher gewesen. Aber gut, genau, der Blog oder das Blog, das ist ja auch so eine beliebte Streiterei gewesen, wie heißt das eigentlich? Damit habe ich angefangen 2007, und der Anlass dafür war, dass mein Partner André Holm damals als Terrorist verdächtigt wurde, ein 129a-Verfahren hatte und eben mit sozusagen der kompletten staatlichen Überwachung plötzlich konfrontiert war, oder wir damit konfrontiert waren, weil wir als Familie eben dieser Überwachung unterworfen waren und das lange gar nicht wussten, dass das stattfand, und dann durch eine Festnahme, dass eben, also wo er dann in Untersuchungshaft kam, sozusagen uns klar wurde, dass das stattfindet. Er wurde dann kurz darauf aus der Untersuchungshaft wieder entlassen. Das Verfahren wurde Jahre später eingestellt und es kam dabei raus, er ist doch kein Terrorist, nur um das mal kurz vorwegzunehmen. Aber wir waren eben jahrelang mit dieser staatlichen Überwachung konfrontiert, und er selbst als Beschuldigter, da war es ratsam, dass er sich überhaupt nicht dazu äußert. Aber ich als gewissermaßen Kollateralschaden, deren Telefon eben auch mit überwacht wurde. Das klingelt jetzt hier gerade passend.
Das ist das Audio schön. Zu unserem Vortrag. Immer wenn jemand Telefon sagt, dann klingelt dein Telefon.
Ich hatte halt, und weil ich auch vorher tatsächlich eben schon Medienaktivistin war, das ist sozusagen eine Identität, die gibt es in der Form gar nicht mehr, aber das gewissermaßen die Überlegung, wie kann ich in Medienaktivität als Aktivistin oder wie kann ich als Aktivistin Medien sinnvoll nutzen? Also das ist nochmal ein Thema, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber ich gewissermaßen hatte mich auch davor schon damit beschäftigt, wie Öffentlichkeit für Aktivismus sinnvoll genutzt werden kann.
Anne, lass uns nochmal bei der Überwachung bleiben, weil du hast das gerade so nonchalant hier so auf dem Tisch so ausgeräumt, ja mit der ganzen Klaviatur. Was heißt das denn? Was heißt das denn, überwacht zu werden, beziehungsweise was hieß es denn damals? Und dann will ich natürlich auch ein bisschen auf heute hinaus. Was heißt es denn heute? Aber erst mal damals.
Vielleicht um noch den halben Satz. Ich habe dann angefangen zu bloggen, um das zu beschreiben, was wir erlebt haben, den halben Satz da noch anzufügen. Und die Überwachung, die wir erlebt haben, die war halt eine Telefonüberwachung. Also ich habe dann später in Akten gelesen, irgendwie Telefonate, die ich geführt habe, die dort beschrieben wurden, die dort protokolliert waren und die auch kommentiert wurden, wie sozusagen die Überwacher interpretiert haben, was ich da gesagt habe, also was ich damit gemeint haben könnte.
Oder jetzt gefährlich.
Oder? Ja, oder weiß ich nicht. Also ich habe mit meiner Mutter telefoniert, die begeistert mir Fernsehtipps gegeben hat, weil irgendeine Demonstration dokumentiert war und dann steht da halt dran, also die Mutter ist offensichtlich über den Aktivismus informiert. Also sowas sinngemäß, ja. Ich habe es jetzt nicht mehr, das ist schon lange her, das war 2007, aber so, in etwa so. Wir hatten Videokameras vor dem Haus und hinter dem Haus. Es sind natürlich E-Mails mitgelesen worden und sozusagen die gesamte digitale Kommunikation, die damals noch nicht über Messenger stattgefunden hat, sondern primär über E-Mail, ist eben soziale Medien, ja, fing so an, aber es ist einfach alles beobachtet worden, von André natürlich sehr viel mehr noch. Es gab dann später auch eine Hausdurchsuchung, wo eben alle elektronischen Geräte mitgenommen wurden und versucht wurden auszuwerten. Die Verschlüsselung haben sie nicht geknackt, also Festplattenverschlüsselung, it's a thing.
Hat funktioniert.
funktioniert. Genau, und es war teilweise dann nach der Entlassung aus der U-Haft, wo aber das Verfahren noch weiterlief, das war jetzt nicht bei mir so, aber ist eher auch begleitet worden, also teilweise auch erkennbar begleitet worden und verfolgt worden von Zivilbeamten.
Und wenn du dich noch einmal zurückerinnerst, was war das für ein Gefühl, also nachdem ihr davon erfahren habt und dann ja auch wusstet, wir werden überwacht, hat das was mit dir gemacht?
Ja, klar. Ja. Also das ist ein totaler Schock. Also von, ich weiß abstrakt, dass das passieren kann. Ich als politisch aktiver Mensch weiß natürlich, dass es solche Verfahren gibt, dass Überwachung stattfindet. Und ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich habe sozusagen mit dem Schutz von Grundrechten habe ich mich in meinem Studium schon beschäftigt. Und auch mit der Gefahr von Überwachung für Grundrechte. Das war ein Thema, mit dem ich mich sozusagen theoretisch viel auseinandergesetzt habe. Polizeidatenbanken war so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, zu, das passiert dir selbst und du bist damit konfrontiert, dass du dem völlig wehrlos ausgeliefert bist erstmal, das ist ein Schock. Also in dem Fall noch gekoppelt damit, dass andere in Untersuchungshaft saßen. Ich dachte, wenn das passiert, wenn die sich das ausdenken gewissermaßen, dass jemand, der Texte schreibt, möglicherweise Terrorist ist, dann ist auch möglich, dass er für 10 Jahre im Knast sitzt. Und ich sitze da mit 2 kleinen Kindern und muss mit dieser Situation umgehen und damit plötzlich umgehen, dass meine gesamte Kommunikation überwacht wird, dass alle Leute, die mit mir kommunizieren, mit überwacht werden. Also ich hatte dann so Telefonate, wo Leute dann so zynische Scherze gemacht haben über Bomben werfen und ich gesagt habe, ey, mach das nicht, weil das wird ernst genommen und alle Leute werden mit überwacht, mit denen ich zu tun habe, die ich treffe, das ist total krass.
Das heißt, du hast dann auch Wege finden müssen, wie du überhaupt vertrauliche Gespräche führen konntest oder, ich meine, man möchte ja tatsächlich mit sich mit Menschen austauschen darüber, wie es einem geht, aber nicht an einem über ein Medium, wo man weiß, dass die Behörden mitlesen.
Und tatsächlich nicht, weil das ja fast krass verdächtig gefunden wurde. Also also André zum Beispiel, allein, dass der E-Mail verschlüsselt hat oder sich irgendwann mal, das stand in den Akten, mit jemandem getroffen hat und sein Telefon nicht mit hatte, das wurde krass verdächtig gefunden. Also es wird dann alles verdächtig gefunden. Wenn du offen über Bombenscherze sprichst, dann ist das verdächtig. Wenn du versuchst, deine Kommunikation vor Überwachung zu schützen, das ist massiv verdächtig. Also das haben wir in der Zeit überhaupt nicht gemacht. In dem Moment, wo das einsetzt, kannst du dem gar nicht mehr ausweichen, weil das
du
auf die eine oder andere...
Du kannst es nicht richtig machen. Du bist eigentlich...
Es ist immer verdächtig, genau. Ja. Dann kommst du da nicht mehr raus. Und das ist halt der Teil, der dann dich so völlig... lähmt.
Ich stelle mir das wirklich schrecklich vor. Vor allem, weil ich gerade die Katzen fütter von unserer Nachbarin. Okay. Und ja.
Was? Wo bin ich jetzt?
Und zwar meine Nachbarin, die sind gerade verreist, jetzt über die Feiertage, über die Ferien, und die haben in der Küche eine Kamera. Und die ist immer an. Und wenn wir also die Katze füttern, dann werden wir immer quasi beobachtet. Ja, die hat auch so ein grünes Lämpchen und die steht da, ist auch nicht versteckt oder so. Und das ist so creepy.
Weil du nicht weißt, ob immer jemand zuschaut oder wer zuschaut oder was.
Ich finde, es macht voll was mit mir. Ja. Es macht voll was mit mir. Ich bin in dieser Küche irgendwie überhaupt nicht privat. Ja, und das ist ganz seltsam und das ist jetzt wirklich nur, das ist meine Nachbarin, ich fütter da die Katze für 4 Tage, überhaupt kein Drama, ja, und trotzdem macht es schon was mit mir. Und wenn ich mir vorstelle, dass ihr das
total
in so einer Dimension erlebt habt, dieses Gefühl, irgendwie, ich bin nicht mehr privat.
Das wirst du jahrelang nicht mehr los. Ich kann mich erinnern, dass ich Jahre später mal in den USA war und mich irgendwie, weiß ich nicht, in ein Hotel eingecheckt habe, mich auf das Bett gesetzt habe und dachte, jetzt sind sie wahrscheinlich nicht dabei. Und ansonsten sozusagen habe ich aber jahrelang mit diesem Ding, ich weiß ja nicht, was alles stattfindet. Ich weiß nicht, ob da eine Kamera ist. Also du wirst total paranoid davon und du weißt ja immer nicht, ist das jetzt einfach Paranoia oder ist da wirklich was? Und das macht dich total fertig. Also mir geht es inzwischen so, dass ich denke, bei jedem Fall, wo ich in der Zeitung lese, wo irgendwie eine Hausdurchsuchung bei einer Familie häufig, Migration, Abschiebung, irgendwie sowas, aber bei allen Leuten, wo ich denke, Hausdurchsuchungen und solche Überwachungsmaßnahmen, das ist krass, das macht dich für Jahre lang fertig und das passiert ja die ganze Zeit. Also ich habe dann einen sehr persönlichen Zugang dazu, weil ich immer denke, das ist irgendwie, das macht man sich überhaupt nicht klar, was das mit Menschen macht.
Ich glaube auch, man denkt halt, mich wird es schon nicht treffen, so ein bisschen. Oder,
ja, das kommt dazu.
Genau, und dann dadurch bleibt es halt total abstrakt. Also ich glaube, es ist total wertvoll, solche Dinge zu hören wie von dir. So, um so klar zu bekommen, was ist genau, also wie du sagst, du warst Kollateralschaden und André am Ende ja eigentlich auch, ja, also es wurde geklärt, er ist kein Terrorist. Das heißt, am Ende habt ihr, ja, also wart ihr eigentlich alle einfach mitgenommen bei dieser Überwachung und hast dabei halt erlebt, wie sich das anfühlt. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo Überwachung wieder, also Überwachungsrechte in Anführungszeichen gestärkt werden sollen, ja, also wo Überwachung wieder zunehmen soll, auch bei Default, und wo ein Großteil der Bevölkerung, so scheint es zumindest, davon ausgeht, dass uns das alles sicherer macht. Und ich glaube, das ist so, um jetzt mal so fast forward zu heute zu kommen, das Thema, was uns alle sehr bewegt oder über das wir heute auch reden wollen, so die Frage, wieso kommen die guten Argumente, wieso werden die nicht mehr gehört? Ne? Also wieso lassen sich die Menschen damit fangen, dass Überwachung angeblich die Sicherheit erhöht, obwohl die Sicherheit gar nicht bedrohter ist als vor ein paar Jahren? Aber es scheint den Menschen, die haben so dieses Gefühl, ne? Es ist, wir sind unsicher, und Politik hat das untrügliche Gefühl, dass man mit Populismus und mit Versprechen, wir machen alles sicherer, indem wir überall Kameras aufstellen, dass man damit gerade Punkte machen kann.
Eva, du hast einen Artikel dazu geschrieben, also hast dazu jetzt gerade recherchiert. Ist es denn so, ja? Also gibt es da Studien dazu, also dass gibt, Menschen, ja genau.
Es gibt Zahlen, dass das Leben auf den Straßen in Deutschland nicht unsicherer geworden ist. Im Gegenteil, also es ist sicherer geworden. Trotzdem haben die Leute das Gefühl, es ist unsicher, sie das beschreiben, es gibt auch Zahlen dazu, also dass auch immer, also die Angst der Menschen auf öffentlichen Plätzen ist gestiegen, sie fühlen sich nicht mehr sicher. Also das ist irrational, ne? Und ist natürlich gestärkt von letztlich Überwachungslobbyismus und von Politik, die das natürlich auch so hindrehen, und das auch, und das ist ja auch was, ein Muster, was man über Jahre, Jahrzehnte beobachtet, dass Behörden natürlich jede Gelegenheit nutzen, mehr, wir haben da vor vielen Jahren mal ein Gespräch darüber, fällt mir gerade ein, Anne, sorry, so ist mein Gehirn, dass mir solche Sachen in dem Moment einfallen. Da hast du, glaube ich, sinngemäß gesagt, natürlich, deren Job ist es, Geheimdienste, Ermittlungsbehörden, ist es, Daten zu sammeln. Die wollen immer erstmal mehr Daten, egal ob sie in dem Moment das damit anfangen können, aber natürlich ist deren Ziel ist, wie auch immer, mehr Überwachung und mehr Daten. Und natürlich werden diese Gefühlslagen genutzt und diese Krise, die wir gerade haben, von entsprechenden lobbyistischen Bewegungen, um das auch durchzuziehen, ja, also
und
mehr Daten zu
kriegen. Führt es denn noch einmal auch, ob du dazu was herausgefunden hast, also führt denn, wir haben einerseits dieses Gefühl der Unsicherheit, was zunimmt, und führt es denn dazu, dass Menschen sich mehr Überwachung wünschen, oder ist es eher andersrum, also so, dass tatsächlich dann Behörden sich mehr bemüßigt fühlen, mehr zu überwachen, um nach dem Motto, ja, damit begegnen wir dieser Unsicherheit?
Also ich glaube, Politik fühlt sich bemüßigt zu sagen, hey, super, einfache Lösung, einfach mehr Überwachung. Ja, also Chatkontrolle war so ein Beispiel, ne? Vielleicht können wir einfach überall mitlesen, wir stellen mehr Kameras auf und dann fühlen die Menschen sich sicher und dann werden wir gewählt. Also das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, natürlich im Hintergrund, Behörden sind natürlich, also Ermittlungsbehörden sind dankbar, wenn sie Daten bekommen. Und es gibt ja oft, also diese Diskussion gibt es ja immer wieder. Ich weiß in der Vergangenheit, Forderungen eben zum Beispiel Verschlüsselung einzuschränken, Hintertüren einzubauen. Und irgendwann kam raus, naja, aber sie nutzen nicht mal die Sachen, die sie jetzt schon nutzen können. Zum Beispiel SMS wurden, also das weiß ich bei einer Diskussion, wurden nicht überwacht. Die ja einfach offen da liegen, ja, wo man also nicht sagen muss, ihr müsst eine Verschlüsselung brechen, sondern ihr müsst erstmal das nutzen, was ihr habt. Aber darum geht es dann oft schon gar nicht mehr.
Mhm. Ja. Was macht das mit dir? Also wenn du mit dieser Erfahrung, die du damals gemacht hast, die ja so intensiv war und so überwältigend, und du hast ja auch schon ein bisschen beschrieben, dass es dich bis heute eigentlich nicht losgelassen hat. Aber was macht das mit dir, wenn du ja mitbekommst, es wird über Chatkontrolle diskutiert, es wird über die Speicherung von IP-Adressen diskutiert?
Und die Vorratsdatenspeicherung, ich habe das neulich mal nachgeguckt, nochmal vor genau 20 Jahren auf diesem Kongress wurde der AK-Vorrat gegründet, um sich sozusagen zu engagieren gegen die Vorratsdatenspeicherung, die damals schon, das war 2005, ne, 2007 unsere Überwachung, das war diese Zeit, wo nach 9/11 die Sicherheitspakete, also die Überwachung massiv hochgefahren wurde, in dem Satz irgendwie die Terroristen greifen uns an, dieser Kulturkampf Westen gegen Islamismus oder also umgekehrt und eben da ganz viel so digitale Überwachung möglich wurde und eingeführt wurde und wo es damals eine heftige Bewegung dagegen gab, die es in Teilen immer noch gibt. Und mein Eindruck im Moment ist, dass die Sicherheitsbehörden aus unter anderem den Motiven, die Eva gerade genannt hat, natürlich permanent sozusagen vor meinem inneren Auge habe ich so ein Bild, wo jemand dir die ganze Zeit mit einem Hammer auf den Kopf haut und zwar über Jahre und sagt, es muss sein, es muss sein, es muss sein.
Wie die Werbung auf Instagram, wo ihr nicht seid, aber ich bin da.
Ich bin auch.
Okay.
Ich bin aber auch sehr, sehr erfolglos. Bilder ist nicht mein Medium. Dass sozusagen das einfach so ununterbrochen in jedem Wahlkampf diese Angstmacherei stattfindet und irgendwie ein Sicherheitsproblem herbeidiskutiert wird, was es ja eigentlich nicht gibt, aber was halt die ganze Zeit kommuniziert wird, dazu führt, dass glaube ich, die Leute irgendwann aufhören, sich zu wehren. Oder vielleicht mittlerweile über die Jahre auch gar nicht mehr ein Bewusstsein dafür da ist, dass es auch anders gehen könnte. Mhm. Und das wird die Innenbehörden pushen und pushen und pushen und pushen. Das ist total schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und
auch Maßnahmen, die mal da sind, die gehen auch nicht mehr zurück. Also für mich ist das immer so dieses Beispiel an den Flughäfen. Das war für mich einfach so krass, als das losging mit diesen ganzen Flüssigkeits-Magisch-Zauber-Dings, ne? Also wo ich einfach irre Sachen erlebt habe. Also das Beste war, da sollte ich mal... Da hatte ich so eine ganz kleine Zahnpasta dabei, in so einer großen, durchsichtigen Tüte. Und dann haben sie gesagt, nein, die Tüte ist zu groß. Ja, aber Sie sehen doch, das ist doch nur eine kleine, ganz kleine Zahnpasta. Nein, Sie dürfen ja nicht rein, weil die Tüte ist zu groß. Ja, das war 400 Milliliter oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall zu groß. Ich habe mir dann eine neue Tüte gekauft, eine neue durchsichtige Tüte. Und habe die große Tüte in die kleine Tüte geschickt. Und
dann ging's.
Dann durfte ich durch. Ja, aber ich habe in dem Moment diese Absurdität, ja, da will ich so ein bisschen drauf hinaus, auch diese Absurdität von einigen Maßnahmen, wo man inzwischen dann auch weiß, okay, das bringt nicht viel oder das bringt, aber es ist halt so eine Art, ich nenne das manchmal so ein Sicherheitstheater. Mhm, ja, also total. Es ist eine große Sicherheitsvorstellung, eine von Sicherheit, wo es aber andere Maßnahmen gibt, die deutlich mehr helfen, die Plätze sicherer machen, aber die dann nicht gemacht werden, weil sie vielleicht teurer sind, nicht so sichtbar sind, aufwendiger sind, langfristiger angelegt werden müssten. Ne? Leute müssen ausgebildet werden, eingestellt werden, geschult werden. Alles Sachen, mit denen man nicht so einen schnellen Effekt erzielt, wie mit sichtbar aufgestellten Kameras.
Es hat ja vielleicht auch dann also das ist ein ganz anderes Thema, aber mir fällt gerade ein, die Videoüberwachung zum Beispiel in U-Bahn, ja, also in Berlin in der U-Bahn, wo auch ganz lange gegen protestiert wurde und wo sozusagen einerseits das Personal auf den Bahnsteigen abgebaut wurde, die Leute, die dort früher waren, an die man sich wenden konnte, wenn man ein Problem hatte, die sind abgebaut worden und die Videoüberwachung wurde dann eingeführt oder die Videokameras mit dem Argument, das schafft Sicherheit, wo aber ja auch völlig klar war und das Gegenargument auch immer war zu sagen, naja, aber die Kamera hilft mir ja nicht, wenn mich hier auf dem Bahnsteig jemand angreift, was jetzt eh kaum vorkommt, aber sozusagen wurde einerseits Personal abgebaut und durch eine Technik simuliert eine Sicherheit, die dann aber faktisch ja natürlich nicht da ist.
Ich würde es gerne nochmal weiter ergründen, was sich möglicherweise auch in uns oder mit uns als Gesellschaft verändert hat. Weil du hast es ja angesprochen, 80er Jahre Volkszählung, da wurde in Teilen des Landes noch protestiert. Du hast gerade gesagt, U-Bahn-Überwachung in Berlin, da wurde protestiert. So, und dann hat man das Gefühl, so was damals Fridays for Future, was heute Fridays for Future ist, war vielleicht damals eben Protest gegen Volkszählung. Da würde jetzt heute keiner mehr protestieren. Warum hat sich das so verändert? Und ich frage mich, ob das auch an dieser wahnsinnigen privaten Überwachung liegt, die das Ganze, ne, das sozusagen Konzerne uns überwachen, ist irgendwie zur Normalität geworden, dass man vielleicht deshalb das auch mehr akzeptiert, wenn der Staat das eben auch macht? Wie denkt ihr dazu?
Also ich glaube, das eine ist, dass Menschen sich daran gewöhnt haben, also sowohl daran gewöhnt haben, ihre Daten weiterzugeben gegen beliebige Vorteile, von denen wir gerne sagen, die sind nicht so viel wert wie eure Daten. Das andere ist so ein bisschen, also was ich auch oft als Argument höre von solchen Leuten, ist dann, naja, jetzt teilen wir doch unsere Daten mit Google und sonst wem. Warum dann nicht auch mit unseren demokratisch gewählten Behörden dann doch eher da? Also das ist, finde ich, noch die andere Front, die ja auch noch irgendwie dasteht. Und also so alle diese vielen Argumente sind gerade so stark gegen, finde ich, unsere eigentlich guten Argumente, zum Beispiel, die Sicherheit ist gar nicht bedroht, schaut doch bitte mal die Studien an. Das andere, was ich in meiner Recherche gehört habe, was ich echt auch ein wichtiges Argument finde, ich habe mit Julia Schramm gesprochen, die hat gesagt, naja, wenn wir sagen, das wird alles unsicherer, liegt es, also erstens stimmt es statistisch gesehen nicht, ne? Es gibt nicht mehr Gewaltdelikte auf deutschen Plätzen und Straßen. Und wenn man Sorge hat vor Kriminalität, dann könnte ein Ansatzpunkt natürlich auch sein, wieder für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen. Weil natürlich, was wir schon haben, ist eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Aber da aktiv zu werden, also zum Beispiel, indem man sagt, wir brauchen unterstützte, also Social Housing Projekte, wir brauchen mehr Unterstützung, ist natürlich aufwendiger und teurer, als zu sagen, ja, wir stellen einfach überall Kameras hin, vor allem, wenn es halt reicht, um gewählt zu werden. Und ich habe das Gefühl, wir befinden uns in so einer totalen defensiven Lage gegen all diese Dinge, die solche Sachen zu entkräften. Letztlich geht es ja auch darum, solche Argumente zu entzaubern und sagen, hey, das ist Quatsch, ja, das ist erstens ist das nicht das Problem und das ist auch nicht die Lösung. Und da habe ich so ein bisschen gehofft, Anne, auf dich mit deiner langjährigen Erfahrung als Digitalaktivistin auf, dass wir vielleicht, und ich weiß, natürlich gibt es nicht die Lösung und es wäre jetzt auch viel zu sagen, bitteschön, hier sitzt Anne Roth und die ist schon so lange aktiv, die hilft uns jetzt, aber ich würde mit euch gerne so ein bisschen mal Ping-Pong spielen und versuchen, zumindest Ansätze zu kriegen, was, in welche Richtung können wir versuchen, aus diesem, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wieder ein bisschen mehr rauszukommen.
Ja, wenn ich die Lösung hätte, ich glaube, dann hätte ich die schon lange hier mal vorgetragen und die Welt wäre eine andere. Also hoffentlich, wenn mir dann alle folgen würden in dem. Ich habe die natürlich nicht. Also ich habe für mich Erklärungen, warum vor Jahren der Protest größer war. Das hat, glaube ich, unter anderem mit einer Ermüdung zu tun. Also wenn du die ganze Zeit sagst, wir wollen das nicht und immer wieder an einer Regierung abprallst, die da also sich einfach null drum schert, sondern immer wieder nachlegt und immer wieder nochmal und immer wieder mehr, dann erlahmt irgendwann der engagierteste Protest. Das ist, glaube ich, das eine Problem dabei. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das andere ist der Bereich kommerzielle Überwachung, wo eben auch, also schon nach Snowden sozusagen kam dann immer die Frage, also 2013 massive Geheimdienstüberwachung, gab es massive Proteste dagegen und da kam als Gegenargument immer, naja, aber die Leute, das stört die ja gar nicht, die liefern ihre Daten ja alle freiwillig auf diesen Plattformen auf, wo ich sage, naja, das ist aber, das ist letztlich, also wenn du gar keine Alternative hast, weil sozusagen es gibt Google Maps und es gibt sonst nichts und natürlich ist das total praktisch und du hast aber kein vernünftiges Gegenkonzept, was auch gut erreichbar ist und zwar nicht nur für Nerds, die wissen, wo sie die Infos herkriegen, sondern allgemein für alle Menschen und auch kostenfrei, dann finde ich das nicht ein Argument zu sagen, die Leute wollen ja ihre Daten abgeben, sondern die haben ja im Grunde überhaupt gar keine Alternative dazu. Und natürlich sind wir dann da langsam reingeführt worden. Und wenn ich vielleicht noch das andere Thema mit reinbringen darf, mit dem ich mich viel beschäftige, was mich auch so ein bisschen schockt die ganze Zeit, digitale Gewalt, also Überwachung in Partnerschaften, in Familien, was ein Thema ist, mit dem ich mich viel beschäftige, wo inzwischen ganz häufig so Fälle sind, wo auch Kameras in Wohnungen eingesetzt werden, die erstmal als Diebstahlschutz gelten, manchmal aber auch von Menschen heimlich gegen ihre Partner oder Familien oder Bekanntschaften eingesetzt werden. Deine Nachbarin mit dem Katzenvideo, wo so eine permanente Gewöhnung an sowas einsetzt und inzwischen mittlerweile in Partnerschaften total typisch und häufig ist, wir teilen die Passwörter miteinander und alle haben allen Zugriff auf alles, was ich an digitalem, also mein ganzes digitales Ich sozusagen, liefere ich einer anderen Person aus, wo als Normalität empfunden wird, dass als Vertrauensbeweis zu tun, wo ich sagen würde, hier ist irgendwas total falsch gelaufen. Also mein Tagebuch habe ich ja früher, wenn ich eins hatte, auch, also da war ja auch akzeptiert zu sagen, das geht dich nichts an. Und da hat so eine Entgrenzung stattgefunden, die natürlich zu einem Gewöhnungseffekt führt, der, glaube ich, die Gesellschaft ganz massiv umkrempelt. Und das hat schon auch wieder was mit der Selbstverständlichkeit von Plattformen und wie wir mit dem, was privat ist, umgehen zu tun.
Das sehe ich auch so und das beobachte ich auch. Also ich habe gerade kürzlich mit einer jüngeren Kollegin gesprochen, die mir auch gezeigt hat, wie sie und ihre Freundinnen sich alle tracken, also im Freundeskreis und meinte, das ist total praktisch, wenn wir abends ausgehen oder ich muss einmal, ne, wir saßen abends, haben noch an was gearbeitet zusammen und dann meinte sie, ich muss einmal nach meiner Freundin gucken, die ist allein unterwegs, ja, ob alles okay ist, ne? Und ich war so, okay, krass, war es das, macht ihr im Freundeskreis so? War so überrascht, aber habe gelernt, dass das unter jüngeren Menschen das durchaus üblich ist, sich wirklich permanent gegenseitig im Freundeskreis zu tracken.
Das führt auch dazu, dass dann manchmal Partys plötzlich total überrannt werden. Ja, und das führt dazu, dass zum Beispiel Teenager inzwischen raten muss, stalte deinen Standort aus, weil ich weiß ja nicht, in welchen App du das alles teilst. Und es gibt wohl Fälle, wo dann, also geben Teenager, die zu Hause Geburtstag feiern, dann sehen halt, sieht der große Freundeskreis, oh, 10 von den Leuten, die ich kenne, sind da, dann gehen wir da auch hin und dann eskaliert das. Also genau, man kann, ein Teil in meiner Recherche lief auch in so eine Richtung, dass Julia Schrammer das gesagt hat, vielleicht müssen wir einfach nur warten, bis alles immer schlimmer wird und dann wird es wieder besser. Aber das, ja, ich bin mir sicher, ob das der richtige Weg ist. Also bis halt alle Menschen merken. Und ehrlich gesagt, an den Punkt komme ich gerade immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, dass es vielleicht so weit eskalieren muss, dass die Menschen wirklich verstehen, das ist eine Sackgasse. Aber das wird natürlich, bis dahin wird noch viel kaputt gehen. Von daher wäre es schön, wir würden den Schwenk vorher kriegen.
Wobei, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, also auch zu dieser Frage, warum eigentlich nehmen wir das so hin und warum gibt es nicht mehr wie früher diesen Protest? Das ist ja eine sehr frustrierende Beobachtung zu denken. Wir hatten mal diese starke Bewegung und dieses starke Engagement und das ist nicht mehr so. Und ich finde, man könnte schon auch sich eingestehen, zu sagen, ja, aber es gibt im Moment auch einfach andere krasse Probleme. So, wir haben einen Krieg, wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben diese soziale krasse Schere in Arm und Reich, also viele Menschen, die wirklich mit Armut hart zu kämpfen haben und wo das Geld nicht reicht. Und ich finde das schon auch sozusagen, auch wenn für mich diese Digitalthemen wichtig sind, denke ich mir, okay, aber es sind einfach auch noch andere Probleme da und ich finde das jetzt nicht nur ein Zeichen von unserer Schwäche, dass unsere Bewegung zu schwach ist, zu denken, dass im Moment einfach mehr Aufmerksamkeit auf Krieg, auf drohende Militarisierung, der Rechtsruck und auch immer noch und schon gar nicht mehr so sehr die Klimafragen ist. Ich denke, es wird vielleicht, also Geschichte bewegt sich ja in Wellen. Ich glaube, das Thema wird wiederkommen.
Wir hatten es am Anfang schon gesagt, der CCC hat ja ganz am Anfang vom Kongress den digitalen Unabhängigkeitstag ausgerufen, gemeinsam mit vielen weiteren Initiatoren und auch mit Marc-Uwe Kling,
Buchautor. Sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam, vom Känguru.
Session, genau.
Session, genau, der hat. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, dass wir den Konsum, dass wir unsere Apps, die Nutzung unserer Apps und Programme überdenken. Und ich finde das eine schöne Initiative und ich finde das auch eine schöne Idee, weil sie nochmal uns in diese Richtung einfach schubst, was man vielleicht sowieso schon die ganze Zeit denkt, so ah, diese Familiengruppe auf WhatsApp, wie kriege ich die da runter? Und man traut sich eigentlich nicht, die irgendwie mitzunehmen oder man denkt, ah, da muss ich erstmal diskutieren und so weiter. Und das fand ich jetzt ein richtig schönes Announcement auf dem Kongress.
Richtig wichtig daran fand ich vor allem diese Idee, nicht nur wir machen das alle, sondern wir helfen anderen Leuten. Und das war wirklich ein für mich schon auch ein Aha-Effekt in dieser Recherche, die ich gemacht habe, zu der Frage, warum lassen wir uns gerade alle so bereitwillig überwachen? Da habe ich mit Kalesi auch lang drüber gesprochen. Und sie hat gesagt, ein Punkt ist eben auch teilweise ja eine arrogante Tech-Szene, die sagt, irgendwie wissen es ja besser und ihr seid offenbar alle zu doof. Ja? Wenn ihr WhatsApp nutzt, wer das macht, ist selber schuld. Oder die hat gesagt, dieser Spruch, kein Backup, kein Mitleid, wird Leuten gesagt, die gerade all ihre Daten verloren haben und natürlich nicht mit dem Erfolg, dass die dann sagen, ach so, ja klar, dann komme ich jetzt zu euch, sondern die sagen halt, du Arschloch, und komm nicht zu uns, ja, also und zu Recht. So. Und das fand ich gestern Abend wirklich schön zu sehen, dass da offenbar auch wirklich ein globales Umdenken einsetzt und das ist auch, also dass so die, natürlich sind auch bei weitem nicht, also ganz, ganz viele sind ja auch super hilfreich, ne? Aber ich erlebe eben oft auch die andere Seite oder immer mal wieder auch die andere Seite, dass man so Leute, die halt das schon verstanden haben, das auch so ein bisschen zeigen und es andere spüren
ja auch,
lassen.
Es gibt ja auch einfach totales Schamgefühl. Also es ist nicht nur ein Ärger auf die arrogante Tech-Szene, sondern bei ganz vielen Leuten, die einfach denken, eigentlich müsste ich das wissen und ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, dass ich nicht weiß, wo ich diese Antworten herkriege. Oder sie kennen auch einfach niemanden, den oder die sie fragen können. Das ist auch so ein Thema, wo ich sagen würde, wir haben eine immer noch stattfindende, totale digitale Veränderung dieser Gesellschaft, also diese Gesamtdigitalisierung, die einfach so in die Welt geworfen wird und niemand nimmt die Menschen an die Hand und sagt ihnen, hier irgendwie helfen wir euch damit klarzukommen. Ja?
Vielleicht einmal zur Erklärung, das ist so, dass zu diesem digitalen Unabhängigkeitstag haben sich viele Clubs, also Clubhäuser vom CCC, viele Erfa-Kreise haben sich bereit erklärt, jeden ersten Sonntag im Monat anzubieten in vielen Städten, dass man da tatsächlich vorbeikommen kann für eine bestimmte Zeit, kann man auf der CCC-Webseite nachlesen, wer da mitmacht und sich sozusagen eine Beratung zu holen. Und die Idee ist wirklich, dass es auch der Frauenverband, Vorurteil, aber dass es sozusagen niedrigschwellig ist, auch für Leute, die vielleicht nicht in großen...
Schützenverein als anderes Vorurteil.
Ja, oder der Schützenverein, genau. Also auch für Leute, die jetzt nicht in Berlin wohnen oder nicht in Hamburg wohnen, sondern auch tatsächlich, die vielleicht auch ein bisschen mehr in der Region wohnen, dass die auch an kleineren Clubhäusern vorbeikommen können und dass da Leute sind. Und das fand ich, das ist genau das, was du meintest, ne? Dass dann gesagt wird, okay, komm, ich zeig dir, wie man die oder jene App installiert. Jetzt habe ich mich allerdings dazu, muss ich auch kritisch sagen, gefragt, muss ich mir das auch leisten können? Ja, also ich bin da schon privat dabei, Leute auf Signal umzuziehen. Jetzt, ich nehme mal dieses Beispiel WhatsApp, weil ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich finde, das Signal wirklich super ist.
Das ist eigentlich gelöst, genau. Ja. Also ich glaube, das Problem ist, manche Sachen sind, das hat Kalesi auch, finde ich, sehr schön gesagt, manche Sachen sind gelöst und manche sind eben nicht gelöst. Also so, man kann nicht sagen, ja, dann nimm halt Linux, wenn du halt, aber das ist einfach, also weil Linux, ja, vielleicht mit ein bisschen Hilfe tatsächlich auch gelöst ist, aber sowas wie ja, gutes Beispiel Google Docs, da habe ich noch keine Option gefunden, noch nicht mal Microsoft kann das und das wäre ja auch keine Hilfe für uns. Also so dieses kollaborativ Arbeiten an Dokumenten, also dass diese Lösungen auch Produkte sein müssen und funktionieren müssen.
Also du wirst demnächst wütende Mails von der Nextcloud Community bekommen.
Okay, dann lass ich mir das gerne zeigen, im Sinne des ausgerufenen neuen Hilfsbereitschaft. Bitte helft mir, ein kollaborativ. Ich habe eine Nextcloud tatsächlich, aber gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten hat, gut, vielleicht ist es auch was einfach unglaublich schwierig ist. Ich habe noch keine Lösung gesehen, aber zeig es mir gerne.
Aber nur, um nochmal bei dem Signalbeispiel zu bleiben. Ja? Es gibt dann doch immer, ich nenne es mal Renitente, die dann nicht wechseln wollen.
Obwohl Signal kostenlos ist und obwohl es genau die gleichen, also es kann eigentlich alles, was man braucht, oder?
Genau. Nee, also dieses Umsteigen, also ich finde sozusagen, man muss die Menschen so wahnsinnig an die Hand nehmen und darüber hinaus aber auch sagen, du bist dann nicht nur alleine umgestiegen, sondern wir helfen dir auch noch mit, die anderen mitzunehmen. Denn nur das, also ehrlich, wenn wir in uns gehen, das Umgewöhnen von digitalen Gewohnheiten sozusagen, wie viel Zeit habe ich dafür? Habe ich Bock jetzt schon wieder irgendeinen neuen Messenger und irgendeine Also wenn der Spaß macht, okay, so Leute wie wir probieren auch gerne was aus, aber für die allermeisten Menschen in ihrem Alltag ist es halt einfach umständlich und es macht keinen Spaß und es ist anstrengend und deswegen ist, und ich hoffe sehr, dass diese, um jetzt bei dem digitalen Unabhängigkeitstag zu bleiben, dass diese Hilfestellungen, sagen wir mal, sehr, sehr offen dafür sind, dass Menschen nicht gleich 150-prozentig werden, ja, und komplett irgendwie ihre digitale Gewohnheit auf den Kopf stellen, weil die meisten Menschen dazu einfach keine Zeit haben.
Naja, und ich habe mich halt gefragt, muss man sich das auch leisten können, nicht erreichbar zu sein? Ja, zu sagen, so, mit mir Freunde, nur mit Signal. Mhm. Und das muss man sich ja leisten können. Ich habe das im privaten Umfeld erlebt, dass zum Beispiel dann Schülerinnen nicht zu einer Weihnachtsfeier kamen, weil die wurde halt über Signal organisiert. Das war ein Mädchen aus dem migrantischen Haushalt. Die hatten halt nur WhatsApp und zugegeben, keiner hat dran gedacht, dass man die ja extra einladen muss. Ja? Mhm. Also da können wir uns sozusagen auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Schuld aufladen, dass wir nicht dran gedacht haben. Was hatte einfach keiner dran gedacht, weil alle sind ja da. Mhm. So. Also von daher habe ich halt gedacht, das geht nicht ganz, ach, palimpala, dann stelle ich mich mal um. So ganz easy ist es dann doch nicht. Oder Leute, die sagen, ja, wer mich erreichen möchte, der muss halt. Ne? Und dann dachte ich mir, na gut, du bist vielleicht dann nicht freiberuflich oder vielleicht brauchst du auch keine Freunde, ich weiß es
oder
nicht.
Oder hast halt schon einen Namen, ne? Aber genau, wie du sagst, die Menschen, an die dann sowieso nicht so viel gedacht wird, an die denkt man dann halt auch in so Situationen nicht. Und das ist natürlich schon, ja, das ist ein Problem, da hast du natürlich recht. Andererseits führt kein Weg dran vorbei, einfach immer Menschen zum Umsteigen zu bewegen, dass es dann auch nicht mehr so schwierig ist. Und das ist meine private Erfahrung schon. Also ich überrede mein Umfeld die ganze Zeit, lass es zu Threema oder Signal wechseln und es funktioniert. Und wenn dann mal ein Teil vom Freundeskreis da ist, dann sagen die anderen, ey, echt, wolltest du jetzt, dass ich das mache? Also gut, na gut, ja, wenn die Gruppe da ist, dann komme ich halt auch. So klar, es ist mühsam, aber es geht schon. Ja. Und ich glaube, der Trick ist tatsächlich, dieses wirklich offene Angebot zu sagen, wir helfen euch, kommt her, es gibt keine dummen Fragen und das müssen wir, glaube ich, noch ein paar Mal sehr glaubhaft wiederholen, dass die Leute es auch wirklich glauben.
Und ich finde, ein guter Trick ist ja auch, bei den Kindern anzufangen oder Jugendlichen. Wenn also, das heißt, wenn die in die 5. Klasse kommen oder in die 7. oder so, dann kriegen die ja normalerweise WhatsApp, ja, weil alle haben WhatsApp, aber da dann auch zu sagen, nein, du hast nur Signal und dann müssen halt alle anderen auch auf Signal. Also das,
ja, also das ich, ist weiter, das ist ein weiter Weg.
Eine ziemlich harte Nummer.
Okay. Wir haben hier gerade die 10-Minuten-Marke gezeigt bekommen. Wir würden gerne auch noch ein paar Fragen aus dem Publikum haben wollen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns vielleicht noch eine Abschlussfrage stellen. Solange überlegt ihr euch, ob ihr Fragen habt. Okay. Und dann gibt es ein Mikrofon.
Okay.
Für euch. Was ist die Abschlussfrage?
Naja, ich finde, wir sind eigentlich gerade so richtig schön dabei, über Strategien zu sprechen. Was kann man tun, um es besser zu machen? Deswegen auch an dich, Anne, nochmal die Frage. Ich finde diesen digitalen Unabhängigkeitstag wirklich eine super Sache. Der hat bei mir viel gemacht. Ich habe meinen Ex-Account inzwischen gelöscht, den ich sowieso, also den hatte ich eh stillgelegt. Da habe ich jetzt aufgeräumt. Was sind für dich noch gute Ansätze?
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, den Leuten irgendwie kein Schuldgefühl einzureden und irgendwie keine Scham zu produzieren, weil Scham gibt es sowieso die ganze Zeit. Da musste ich eben dran denken, als du gesagt hast, nehmen wir lieber den Schützenverein. Ja? Also sozusagen Männern fällt es ja noch viel schwerer zuzugeben, dass sie mit Technik nicht umgehen können, als zum Beispiel den immer gerne zitierten
Applaus.
Also ich bin ja gewissermaßen, ich bin eine Frau über 50, ich bin quasi das Stereotyp der Leute, die von Technik keine Ahnung haben. Ich werde ständig meine Mutter, ja, immer zu, aber eigentlich glaube ich, das größere Problem sind die Männer, die sich nicht trauen zuzugeben, dass sie keine Ahnung haben. Und denen sozusagen die Tür aufzumachen und zu sagen, es ist okay, dass du das nicht verstehst. Ich habe großes Verständnis dafür und ich würde dir aber gerne helfen, weil ich glaube, das und das, das kann sogar Spaß machen. Also wenn man den Leuten sozusagen ein positives, ne, wie funktioniert Pädagogik, wie kann man Menschen zum Lernen bringen durch eine positive Motivation. Sagen, es gibt hier was, das macht tatsächlich Spaß. Mhm. Und das ermöglicht dir was, was du bisher noch nicht hast. OpenStreetMap hat bestimmte Funktionen, die sind, also an vieler Stelle reichen die vielleicht an Google Maps nicht ran, aber dafür kannst du es
das
auch offline
prima im Wald verlaufen,
benutzen,
weil der Weg plötzlich doch nicht mehr da ist.
Oder so, also ja, indem man den Leuten sozusagen positive Motivation zeigt und Hilfe anbietet, die ganze Zeit Hilfe anbietet, sagt, du musst kein schlechtes Gewissen zu haben, es ist okay, wenn du weiter dein WhatsApp benutzt, also mich erreichst du damit nicht tatsächlich, aber also ne, einfach positiv motivieren und nicht ein schlechtes Gewissen machen. Das ist im Digitalen genauso wie überall sonst.
Plus eins wurde gestern gesagt auf der Bühne, ist die Lösung dafür, ne? Dass du sagst, boah, jetzt aber plötzlich nicht mehr auf WhatsApp erreichbar sein, ist zu viel. Ja, dann mach doch erstmal plus eins, nimm mal Signal dazu und dann kannst du mal eine Zeit lang parallel laufen lassen und dann geht es vielleicht besser. Ja.
Sehr schön.
Sehr schön. Also große Offenheit und Hilfsbereitschaft für die Menschen da draußen. Jeden ersten Sonntag im Montag ist Digital Independence Day und die, genau, in vielen Städten gibt es Hacker, Hackerinnen, Spaces, die da einladen und Menschen helfen wollen.
Genau, gibt es Fragen? Habt ihr Fragen an uns?
Wenn nicht, reden wir weiter.
Genau. Wollt ihr noch was wissen?
Das war keine Drohung.
Von Eva oder mir. Oder was berichten, was erzählen aus eurem Umfeld? Auch sehr gerne.
Moin. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie machen das denn andere Länder? Also man muss ja vielleicht nichts neu erfinden, wenn andere Länder schon gute Ideen, Konzepte haben, falls euch was einfällt.
Mhm. Gibt es andere Länder, die gute Idee? Habt ihr
Vorbilder gesehen? Es gibt ein Beispiel, das ich kenne. Ich weiß nicht, ob das die Frage tatsächlich beantwortet, aber in Frankreich, das fand ich total nice. Da habe ich, glaube ich, vor einem Jahr auf dem Kongress, weiß ich nicht genau, einen Sticker bekommen und zwar haben sich da ganz viele kleine Technikgruppen zusammengeschlossen. Das, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das heißt irgendwas mit Katzen, Les Chats, irgendwas, ich müsste nochmal nachschauen und später in die Shownotes oder so nachliefern, aber da ist es jedenfalls so, dass es gibt ja ganz viele kleine Gruppen, die irgendwie ihren eigenen Mail-Server betreiben oder irgendwas machen für die Nachbarschaft, irgendwie eine Cloud haben oder so und die haben sich vernetzt miteinander und bilden sozusagen ein großes Genossenschaftartiges Dings, was wiederum dann für andere leichter erreichbar ist. Also so Wissen zur Verfügung zu stellen oder zu sagen, wir haben jetzt hier nicht das gesamte Portfolio an unabhängiger Technik, aber bei uns könntet ihr einen Mail-Account bekommen beispielsweise. Und die sind darüber gut erreichbar und tun sich auch zusammen und tauschen Wissen aus. Und das fand ich wirklich, wirklich großartig als Möglichkeit, so ein bisschen aus dieser eigenen kleinen Blase rauszukommen.
Die heißen Chaton. Schreibt man C-H-A-T-O-N-S.
Danke. Großartig, genau. Vielen Dank.
Dankeschön. Gibt es noch eine Frage oder einen Bericht? Hat von euch jemand eine Erfahrung gemacht, was geholfen hat, wie man da weiterkommt in dem Space? Ja, sonst ist es auf jeden Fall so, dass wir wie immer uns freuen, wenn ihr auf Mastodon mit Eva vor allem sprecht, aber ich lese das auch, also ich gucke da auch regelmäßig rein. Ansonsten sind wir beide noch auf LinkedIn erreichbar.
Da mal ich gucken, was da unser Plus 1 wird.
Genau, mal gucken, wie lange noch, aber im Moment auf jeden Fall kann man uns dort erreichen. Anne, wie erreicht man dich eigentlich?
Anne kann man auch gut auf Mastodon diskutieren.
Genau, Mastodon, Blue Sky sind so die beiden Plattformen, wo ich im Moment am meisten unterwegs bin und tatsächlich habe ich kürzlich auch angefangen, einen Fuß nach LinkedIn zu setzen und lange Zeit fand ich das super, super cringe, was glaube ich eine Vokabel ist, die man nicht mehr benutzt, aber wirklich unangenehm, weil die Leute sich so unfassbar doll immer selbst darstellen, was ich sehr unangenehm finde, aber da gibt es tatsächlich, wenn man so ein bisschen sucht, auch wirklich interessante Fachdiskussionen, die so ein bisschen tiefergehend sind als irgendwie die kurzen Nachrichten auf den anderen Plattformen. Aber da würde ich jetzt nicht bewerben wollen, aber ja, Mastodon Blue Sky ist für mich am besten.
Nachdem wir noch 3 Minuten haben und die wollen wir auf keinen Fall verschenken, würde ich vielleicht noch eine kurze Runde zu, was macht uns gerade optimistisch? Was gibt es trotz allem, was uns vielleicht aufrecht hält, was uns Kraft gibt, kleine gute Signale, solange ihr bald drüber nachdenkt, entschuldigt, die Frage war nicht abgesprochen, voll fies, sage ich kurz, erzähle ich, oder ist er denn, ihr wollt schon noch reinspringen? Nee, sage ich kurz aus meiner Recherche. Also was Kalesi gesagt hat und was ich wirklich dachte, das stimmt, ist ein Punkt, Chatkontrolle. Es war so ein Ding, wie du sagst, Anne, man hat das Gefühl, man kann es schon gar nicht mehr hören, es hört nicht auf und es kommt immer wieder und das führt zu Zermürbung und dass man denkt, oh hey, komm, echt, nervt nur noch. Und sie hat gesagt, sie fühlt sich wie eine Schallplatte, aber sie hat gesagt, am Ende war es doch eigentlich ein Erfolg. Und zwar auch, und ein Ansatz, der wirklich geholfen hat, hat sie gesagt, war wirklich zu versuchen, rauszukommen aus der Blase. Und sie hat sich zum Beispiel an InfluencerInnen gewandt, die zum Beispiel große YouTube-Channels haben und mit denen zusammen über das Thema gesprochen und die haben das verstanden und erkannt und haben gesagt, okay, da machen wir auch was dazu. Also raus aus der Blase, auch Menschen ansprechen, die vordergründig mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben und zu sagen, hey, es betrifft euch, aber am Ende halt doch auch. Also ich meine, Chatkontrolle, wer nicht? Also wer benutzt keine Messenger? Ja? Also am Ende betrifft es uns alle. Und zu versuchen, diese Connections zu finden, das finde ich schon was uns Hoffnung oder Inspiration geben kann oder was auch am Ende. Also ja, es hat,
stimmt,
Chatkontrolle ist eigentlich am Ende ja doch noch Vorerst was noch kommt, vorerst in die gute Richtung.
Bei Chatkontrolle ist man nie sicher. Ja, steht ja, wieder ja, auf.
Wir aber bleiben dran.
Dann finde ich die freiwillige dran. Überwachung jetzt auch nicht den totalen Punktsieg, ja. aber zumindest das kleinste mögliche.
Es wurde zumindest so ein Momentum erreicht, dass wir ja, ja. Ich, aus der Blase nee, rausgekommen
ist auf jeden Fall mehr
sind.
Erreicht das worden als ursprünglich, als wir dachten. Aber also so, ja, also ja. so Mittel.
Was macht dich optimistisch, Anne?
Was macht mich optimistisch? Das ist eine wirklich harte Frage, dieser Satz, muss ich sagen. aber jetzt hier auf diesem Kongress zum Beispiel macht mich optimistisch, dass eben immer noch sehr viele Leute kommen. Ich habe gehört, dass es dieses Jahr noch schwieriger war, an Tickets zu kommen. Das heißt, es wollen wahnsinnig viele Leute herkommen und vor allen Dingen macht mich optimistisch, dass auch viele junge Menschen kommen. Ja?
Also, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viele Kinder gesehen wie dieses Jahr.
Na, die Kinder sind das eine, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, dass die eben, da wird ja ständig gesagt, die Jugend ist nicht mehr so, blalala, die interessieren sich nicht. Das ist ja nicht wahr. Ganz offensichtlich ist das nicht wahr. Die sind total aktiv, die sind da, die wollen Sachen lernen und das ist doch, also das ist der Teil, wo ich sagen würde, ja, großartig, es geht schon weiter.
Ja. Schönes Schlusswort.
Nein.
Nein. Svea, was war das?
Entschuldigung. Aber fast, weil ich habe es eigentlich schon gesagt, ich finde diese Initiative ist eine tolle Sache. Deswegen würde ich sagen, ich sage einfach nochmal die Webseite di.day oder di.day. Vielleicht zum Verschicken an Verwandte oder an Freunde, vielleicht auch zum selber mal drauf gucken.
Sind auch schöne Bilder drauf.
Für mich sind wirklich auch solche Initiativen, kleine Sachen, auch in den Schulen, was ich da teilweise mitbekomme, das Thema ist viel präsenter, auch das ganze Thema Social Media erst ab einem bestimmten Alter. Also ich habe durchaus das Gefühl, es bewegt sich doch was und das macht mich optimistisch.
Schönes Schlusswort. Hier wird nur gezeigt, wir sind so pünktlich. Das war They Talk Tech Live vom CCC-Kongress. Schön, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben ganz viel angeschnitten. Zumindest hier vor Ort können wir rausgehen und noch ein bisschen in kleinen Grüppchen reden. Die den Podcast anhören, können nicht diskutieren, aber die erreichen uns, wie Svea gesagt hat, auf Mastodon, auf LinkedIn und vielen anderen Bereichen auch klassisch per E-Mail. Meldet euch. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback, sei es Kritik oder Vorschläge von neuen Themen, Dinge, die ihr besprochen haben wollt. Künftigen Gästinnen. Vielen, vielen Dank.
Und damit macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.